predige über den Text im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 1 bis 14. Matthäus 24, Vers 1 bis 14. Und Jesus verließ den Tempel und wollte weitergehen. Und seine Jünger traten hinzu, um ihm die Bauten des Tempels zu zeigen. Er aber begann und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerstört würde. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand irreführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus, und werden viele irreführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschrecket nicht, denn es muss so kommen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn erheben wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich. Und es werden da und dort Hungersnöte und Erdbeben kommen. Dies alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen Völkern gehasst sein. Und dann werden viele abfallen und werden einander verraten und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden auftreten und werden viele irreführen. Und weil die Gesetzesverachtung überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Völkern zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Ich weiß nicht, ob Sie gerne fotografieren. Wenn man fotografiert, muss man ja auf das richtige Motiv achten, auf die richtige Einstellung. Wenn man Dinge ganz im Hintergrund aufnimmt, ist es gut, wenn man auch einen Vordergrund hat, damit es nicht so ganz leer ist. Und neuerdings gibt es ja seit vielen Jahren diese Teleobjektive, mit denen man die Dinge überhaupt dichter zusammenholen kann, damit man sie klarer sieht. Hier in diesem Abschnitt könnte man sagen, hat Jesus so eine Art geistliches Teleobjektiv benutzt. Das heißt, er hat Dinge, die weit auseinander liegen, ganz dicht zusammengeholt in dem, was er sagte. Es fing an mit diesem Vordergrund dieses Bildes, mit dem Tempel. Die Jünger Jesu waren ja aus Galiläa, das heißt, sie waren in der Hauptstadt Jerusalem immer nur kurzfristig Gäste. Insofern war das für sie jedes Mal neu und überwältigend, diesen herrlichen Tempel zu sehen, aus dem sie hier gerade rausgingen. Dieser Tempel war sehr bedeutungsvoll, ein richtiges Kunstwerk und fast einmalig. Zum Beispiel in dem Vorraum gab es Säulenhallen in dem Hof. Und da gab es Säulen aus Marmor, aus einem Stück, die waren 12 Meter hoch etwa und so dick, dass 3 Männer sich die Hände reichen mussten und sie kaum umspannen konnten. Bis heute ist ein Rätsel, wie man diese Säulen überhaupt in dieser Weise herstellen und vor allen Dingen transportieren konnte, denn der Tempel liegt ja noch auf einem kleinen Hügel, auf einem kleinen Berg. Und dann gab es Grund- und Ecksteine, die waren aus einem Stück, teilweise 6 bis 14 Meter lang und über 100 Tonnen Gewicht, nur für einen einzigen Stein. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das ein bedeutendes Bauwerk war, dass man sagen konnte: Jesus, schau dir das mal an, du, das ist doch großartig und das gehört zu uns und da wohnt Gott mitten unter uns. Und Jesus sagte nicht, es ist großartig, sondern er sagte: Wisst ihr, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und das ist ja schon hart, wenn man überlegt, so Steine, die über 100 Tonnen wiegen, und da sagt er einfach so: Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Bei unseren Steinen hier könnte man das noch verstehen, die kann man so schnell mal wegschieben, so ein paar Hohlblocksteine oder so etwas. Aber den kann ja fast niemand bewegen, diesen Stein. Und trotzdem sagt er: Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Warum? Nicht, weil Jesus gegen den Tempel war, sondern weil er wusste, die Sünde Israels würde dieses Volk selbst zerstören in seiner nationalen Existenz. Und wir wissen, dass das so gekommen ist. Sie haben Jesus, den Lebensbringer, abgelehnt und deshalb haben sie automatisch den Todesbringer, die Sünde, gewählt. Ist auch heute so. Wer Jesus nicht wählt, wählt automatisch das andere, diesen Trieb der Selbstzerstörung in seinem Leben. Und mancher kann sicher nach ein paar Jahrzehnten Leben von diesem Ergebnis einiges leider sehen. Jerusalem wurde zerstört im Jahr 70 nach Christus, weil es seinen Heiland Jesus Christus nicht annahm. Sie hatten das Leben verworfen und wählten den Tod. Damals haben die Römer Jerusalem belagert, über lange Zeit, und es war so furchtbar für diese Stadt, dass die Menschen wie Fliegen gestorben sind, dass sie oft sich gegenseitig gar nicht mehr beerdigt haben, weil das viel zu viel Arbeit war. Bei der Beerdigung sind die Angehörigen oft selbst tot mit umgefallen und konnten gleich mit beerdigt werden. Viele Familien blieben einfach in ihren Wohnungen, dort wo sie umgefallen waren, tot liegen. Manche haben sich vor ihrem Tod schon zu den Gräbern geschleppt, damit sie wenigstens, wenn sie starben, dann dort hineinfielen und wenigstens begraben wurden. Und als die Römer schließlich die Stadt erobert haben und Beute machen wollten, waren sie so entsetzt von dem, was sie in den Häusern gefunden haben, oft eben ganze tote Familien darum liegen, dass selbst diese beutegewöhnten Soldaten oft auf diese Beute verzichtet haben, sondern sie haben die Stadt hinterher weitgehend eben nur angesteckt und dadurch zerstört. Als sie erobert wurde, gab es 97.000 Lebende, die dann in die Gefangenschaft gingen, während 1.100.000 in dieser Stadt ums Leben gekommen waren. Das ist der Vordergrund dessen, was Jesus hier ankündigt. Es ist kein schönes Motiv, meistens fotografieren wir lieber Dinge so im Sonnenlicht, schöne Blumen mit Blättern und eine erfrischende Sache. Jesus ist nicht nur der Heiland der Welt, sondern er ist auch der Richter der Welt. Das sollten wir zusammen sehen lernen, und wer es bisher nicht zusammen sieht, muss sich bemühen, es in einen Blick zu bekommen. Er ist auch der wiederkommende König. Und jetzt merken die Jünger, irgendwie scheint es hier ernst zu werden, zumindest was Jesus da sagt, ist ja sehr hart, sehr bedenkenswert. Und dann fragen sie, was wird denn das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Das heißt, sie hatten das Alte Testament gelesen und gehört, dass eben wenn dieser Messias wiederkommt, dass es da Gerichte vorher gibt. Insofern waren sie vielleicht ein klein bisschen vorbereitet. Sie fragen also, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Wir erwarten dich doch. Und Jesus zählt dann viele Dinge auf, die ich vorhin gerade vorgelesen habe. Ich werde sie noch kurz wiederholen. Er sagt, ehe ich wiederkommen werde, wird es viele falsche Christusse geben. Jetzt könnte man so einen kleinen Test durchführen. Ich habe es vorhin in der Kapelle getan, mache es hier nicht. Und einmal Ältere unter uns fragen, die so über 70 oder über 80 sind, ob sie irgendeinen falschen Christus kennen, der in ihrer Jugendzeit aufgetreten ist. Irgendjemand, der behauptet hat, als sie jung waren, ich bin Christus. Ich will doch mal fragen, gibt es irgendjemand von den Älteren unter uns, sagen wir, der über 70 ist, der in seiner Jugendzeit irgendeinen Menschen kannte, der behauptete, ich bin Christus? Ja, ich sehe keinen Finger. Als ich jung war, war das auch noch nicht so. Ich kannte auch keinen, der behauptete, ich bin Christus. Inzwischen gibt es die leider wie Sand am Meer. Menschen, die behaupten, sie seien Christus. Der Bekannte ist dieser Koreaner, Mr. Moon, auf Deutsch der Mond, der die Vereinigungskirche gegründet hat und mit seiner zweiten Frau zusammen meint, eine heilige Ehe zu führen. Inzwischen saß er wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis. Er sammelt Anhänger. Oder wer sich noch ein paar Jahre zurückerinnert an diesen Jesus, diesen Jim Jones, der seine Anhänger in den Dschungel von Guatemala führte, und dann in diesen Massenselbstmord trieb, wo 900 seine Anhänger an einem Tag sich das Leben nahmen. Oder ich predigte vor einiger Zeit in einer Heil- und Pflegeanstalt. Und dort kam hinterher ein junger Mann auf mich zu und sagte, wissen Sie, ich bin Christus, ich werde bald wiederkommen. Ich habe schon meinen Anzug mit diesen drei Streifen bereitgelegt. Und da sagte ich, wenn Jesus wiederkommt, braucht er keinen Anzug mit drei Streifen, sondern in der Bibel steht, er käme mit den Wolken des Himmels. Und er sagte, ja, das haben mir schon viele Leute gesagt, was sie mir gerade sagen, aber deshalb habe ich diesen Anzug trotzdem bereitgelegt. Ich meine, der Mann merkte, dass er irgendwo nicht so ganz, wie soll man sagen, im Lot stand, aber wäre der ein bisschen überzeugter gewesen von sich, dann wäre er nicht in eine Heil- und Pflegeanstalt gekommen, sondern auf die Straße gegangen und hätte Anhänger gesammelt und vielleicht würden die sich auch alle mit drei Streifen kleiden, um mit ihm dann zusammen auftreten zu können. Ein Zeichen, dass Jesus nahe ist. Viele versuchen eben sozusagen die Schau zu stehlen Wir brauchen nie prüfen, ob einer von diesen Leuten Jesus wirklich ist, denn wenn Jesus kommt, kommt er mit den Wolken des Himmels. Und es ist ein kleiner Unterschied, ob einer in Frankfurt auf der Zeil Anhänger wirbt oder ob er mit den Wolken des Himmels kommt. Dann werden die Kriege zunehmen. Das ist klar, als ich Jugendlicher war, gab es 2,5 Milliarden Menschen. Inzwischen sind es 5 Milliarden Menschen. Je mehr Menschen, desto mehr Streit. Würde jeder Lehrer sagen, es ist ein Unterschied, ob er in seiner Klasse 18 Leute hat oder ob er 36 dort hat. Allein schon von der Lautstärke, egal wie diese Leute sind. Seit dem Zweiten Weltkrieg über 130 neue Kriege. Das heißt in 40 Jahren mehr Kriege als früher in einem ganzen Jahrhundert. Dann steht hier, dass die Hungersnöte zunehmen werden. 2/3 der Menschheit hungern. Jährlich verhungern etwa 17 Millionen Kinder. Das heißt, pro Tag sind es 50.000 oder pro Stunde etwa 2.000. Eine furchtbare Zahl, wobei die Erde genügend Lebensmittel hat für alle. Sie sind nur etwas ungleich verteilt. Wobei ich das nicht immer nur dem bösen reichen Westen zulasten möchte, sondern manchmal haben die Leute schlichtweg auch eine unfähige Regierung und oft auch eine falsche Religion, sodass sich dort nichts Gedeihliches entwickeln kann. Das ist sicher ein Zusammenwirken. Der Hunger wird zunehmen, steht hier. Dann werden die Erdbeben zunehmen. Es ist klar, dass Sie kaum eine Woche lang Ihre Tageszeitung lesen können, ohne etwas über Erdbeben zu lesen. Nicht immer gerade die Schlagzeile auf der ersten Seite, vielleicht nur eine Notiz am Rand irgendwo. Aber Sie werden fast keine Woche finden, wo Sie nicht irgendeine Notiz darüber finden. Das heißt, diese Erdbeben haben sich in den letzten 50 Jahren verzehnfacht. Alles Zeichen, dass Jesus wiederkommen wird, so wie es die Bibel sagt. Ja, bei den Erdbeben gibt es immer die Frage, wie kann Gott das zulassen? Und dann sieht man irgend so ein Kind, was da unter Trümmern zerquetscht wird oder im Schlamm ertrunken ist. Furchtbar. Wie kann Gott das zulassen? Aber dass es auch moralische Erdbeben unter uns gibt, darüber denken die wenigsten Leute nach. Hier steht ja, die Gesetzesverachtung wird überhand nehmen und die Liebe in vielen erkalten. Wir jammern, dass 17 Millionen Kinder jedes Jahr verhungern. Ich las gerade hier in der Frankfurter Rundschau vom 9. Oktober 86, da steht, weltweit werden jährlich 40 bis 60 Millionen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen. Das heißt, es sind nicht 17 Millionen Kinder nur, die jährlich verhungern, sondern ungefähr die dreifache Zahl, die jährlich gar nicht zur Welt gebracht wird, weil sie vorher ums Leben gebracht werden. Das heißt also nicht nur 50.000 Kinder, die am Tag verhungern, sondern ungefähr 150.000 bis 180.000 Kinder pro Tag, die jeden Tag ermordet werden, abgetrieben werden, oder pro Stunde ungefähr 7.000. Das heißt, während wir hier zusammen sind, werden 7.000 Kinder auf der Erde ungefähr ihr Leben verloren haben. Ich denke, das ist ein moralisches Erdbeben. Und da fragen die Leute nicht, wie lässt Gott es zu, warum schlägt er da nicht mit dem Hammer drauf und hindert die Leute mit Gewalt an dieser Brutalität. Die Gesetzlosigkeit wird zunehmen, aber nicht nur im Leben des Einzelnen. Ich las ein Urteil unseres obersten Bundesgerichtshofs vom 22. April 1983. Da heißt es, der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs sprach am 22. April 1983 ein Urteil, in dem ein Arzt freigesprochen wurde, der eine Schwangerschaftsunterbrechung im 9. Monat vorgenommen hatte. In der Urteilsbegründung heißt es, die Tötung eines Ungeborenen kann erst dann strafbar sein, wenn die Eröffnungswehen bereits eingesetzt haben. Vor diesem Zeitpunkt sei der Fötus nicht als Mensch im Sinne des Todesdeliktes anzusehen. Ich denke, das ist ein moralischer Erdrutsch in unserem eigenen Land, egal wie man jetzt über Parteipolitik denkt, denn im 9. Monat ist ja wohl ein Kind voll lebensfähig. Und wenn die Rechtsprechung schon Leben nicht mehr schützt, dann kann man nur sagen, dass das, was hier in diesem Buch steht, dass die Gesetzesverachtung überhand nimmt, sicher sehr deutlich ist. Ich könnte jetzt noch eine Kriminalstatistik hinzufügen, werde schon ein paar Zahlen dazu nehmen, allerdings nicht viele, um sie nicht zu langweilen. Es sind immer Vergleichszahlen zwischen 1953 und 1983. Zunahme an Verbrechen. Die erste Zahl betrifft immer 53, die zweite dann 1983, Mord und Totschlag. 53, 843 Fälle, 83, 3012. Überraub 53, 3000, ich runde das immer ab, 83, 30.000. Einfacher Diebstahl 53, 420.000, 83, 1.220.000. Körperverletzung 53, 26.000, 83, 67.000. Schwerer Diebstahl 53, 125.000, 83, 1.550.000. Und so ginge das dann weiter mit Vergleichszahlen nur für Deutschland. In anderen Ländern ist es sicher nicht viel anders. Das heißt, die Gesetzlosigkeit nimmt zu. Im praktischen Volk wie auch bei der Gesetzgebung. Hitler wurde ja wegen der Euthanasie scharf angegriffen und seine Anhänger werden heute immer noch verurteilt dafür. Inzwischen ist das Thema schon lange wieder gesprächsfähig. Man gibt ihm zwar andere Namen mit anderen Fremdworten, die zunächst niemand versteht, aber man spricht wieder, ob nicht eben die Alten und die Ungeborenen letztlich im selben Boot sitzen und man nicht Leben, das gewisse Merkmale des Lebens nicht mehr aufweist, nicht auch vorzeitig zum Tode führen sollte. In England hat ein Gesetz für Euthanasie vor einiger Zeit nur kurz, knapp die Mehrheit verfehlt. Vor kurzem wurde dort ein Arzt freigesprochen, der ein mongoloides Kind zum Tode brachte, weil er ja eigentlich lebensunfähiges Leben in den Tod brachte. Ich sage das nur als Zeichen, die Gesetzlosigkeit nimmt zu. Und wenn Sie an den Rheinverschmutzung denken und ähnliche Dinge oder Waffenlieferungen in den Iran und vieles mehr oder Staatsterrorismus durch Syrien, dann läuft das alles auf einer gleichen Ebene. Die Gesetzlosigkeit nimmt zu, auch die Verfolgung von Gläubigen nimmt zu und wird in der Endzeit sicher ein Höchstmaß erreichen, wie es bisher noch nicht da war, weil in dieser Endzeit hier ein politischer Führer kommen wird, der von sich selbst, ähnlich wie die Römer das früher taten, sagen wird, er sei Gott und angebetet werden will von allen Bewohnern der Erde. Und dort, wo er diese Anbetung nicht finden wird, werden viele Menschen ihr Leben verlieren. Auch heute schon gibt es viele Länder, in denen Christen verfolgt werden, einmal fast im ganzen Ostblock, in sehr vielen muslimischen Ländern. Es gibt viele Länder, in denen es keine einzige christliche Gemeinde gibt. Denken wir an Länder wie Saudi-Arabien oder Albanien. Und einfach auch diese Aggressivität gegen diesen Glauben an Jesus nimmt auch heute schon zu. Die Frage ist, wer unter uns an Jesus glauben würde, wenn er dafür berufliche Nachteile in Kauf nehmen müsste, wenn seine Familie verfolgt würde, wenn sein Besitz beschädigt würde? Wer würde dann noch an Jesus glauben? Außerdem gibt es zunehmend falsche Propheten, wie es hier heißt, die werden auch zunehmen. Inzwischen gibt es ja so viele Leute, die irgendwelche Offenbarungen empfangen, Visionen haben, Träume, die dann auch passieren, behaupten, sie hätten schon mal gelebt und dies und jenes. Das kann man gar nicht mehr überblicken. Und so viele weltanschauliche und religiöse Gruppen entstehen ständig neu von irgendwelchen Propheten und Heilsbringern, dass kein Mensch mehr einen Überblick hat. Falsche Propheten nehmen zu. Und dann heißt es, das Evangelium würde allen Menschen gepredigt werden. Ich denke schon, dass das in der Endzeit noch ein ganz klein bisschen ein anders formuliert sein wird als heute, weil es noch mehr auf Israel zuläuft. Aber heute schon denke ich an einen Sender, der allein als einziger Radiosender 2/3 der Erdoberfläche erreicht mit seinem Programm. Ein christlicher Sender, die Stimme der Anden, steht in Ecuador, in Quito, erreicht mit seinem Programm alleine 2/3 der Erdoberfläche und sendet in vielen zig verschiedenen Sprachen, sodass auch in Ländern, in denen man keine Missionare haben kann, jeder, der ein Radio besitzt und irgendeine halbwegs gängige Sprache spricht, möglicherweise das Evangelium über Rundfunk hören kann. Ja, das waren alles Dinge, erfreuliche, meistens allerdings unerfreuliche Dinge, als Vorbereitung, dass Jesus kommt. Und Jesus vergleicht das Ganze mit Geburtswehen. Ich habe keine Kinder bekommen, aber viele von Ihnen persönlich und wissen, dass das nicht so furchtbar angenehm ist, obwohl es schön ist, wenn sie da sind. Und Jesus sagt, so wird diese Welt durch Wehen hindurch gehen, das heißt durch Zeiten von Schmerz, von Erschütterung, damit etwas Neues entstehen kann, und zwar dieses neue Friedensreich, das Jesus aufbauen wird über 1000 Jahre auf dieser Erde. Wenn wir also wie im Teleobjektiv die Tempelzerstörung und diese Erschütterung der Erde in einer Richtung sehen, dann sollten wir noch ein Stück weiter schauen auf Jesus, der wiederkommen wird, um in dieser Welt Neues zu beginnen. Aber vorher muss er erst das, was gegen ihn steht, ein Stück weit zerstören und abbauen. So ähnlich hier, wenn ein Neubau an der Stelle errichtet wird, wo vorher schon ein altes Haus steht, muss es abgerissen werden, bis auf die Grundmauern, ehe dann neue Fundamente gelegt werden und ein neues Gebäude an derselben Stelle entsteht. Ähnlich ist das vielleicht hier mit der Erde. Wenn Jesus wiederkommt, wird er die Gläubigen zu sich holen. Sein Volk Israel wird er reinigen. Es werden nur wenige in dieses Friedensreich kommen. Und alle anderen Völker werden gerichtet werden, sodass sicher nur ein Teil von ihnen auch in dieses Friedensreich hineinkommt. Ich weiß nicht, ob Sie das glauben, dass Jesus wiederkommt. Jetzt tönen ja bald wieder zu den klingenden Kassen auch dieses Lied, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. So ein schönes Lied, so ein Zyklus, wo jedes Jahr wieder dieser süße Verkaufsschlager, Erfolgs-Jesus wiederkommt und Kinder sich natürlich freuen über das schöne Lied. Wir haben einen Christus, der jeden Tag bei uns ist, der nicht alle Jahre wiederkommt, das wäre viel zu selten, sondern der sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und an der Weltende wird er sichtbar wiederkommen, das heißt erkennbar für die Seinen. Und das wird sicher bedeutungsvoll sein. Ich möchte das Ganze, was ich sagte, noch durch ein persönliches Beispiel verdichten. Das hier betrifft die Welt. Die Weltgeschichte hat ein Ziel, nämlich, dass Jesus wiederkommt und die Seinen zu sich holt, so wie ein Bräutigam seine Braut gewinnt. Das ist das Ziel der Weltgeschichte. Mir wurde deutlich, dass das Ganze, was hier weltgeschichtlich aufgezählt wurde, auch im Leben einzelner Menschen heute schon passieren kann. Dass sie ganz genau die gleichen Erschütterungen erleben, bis sie schließlich Jesus erkennen, der ihr Leben erneuert. Ja, das fing an mit einem falschen Christus. Wer von uns hat nicht früher alles an einen falschen Christus geglaubt? Zum Beispiel diesen Christus der Nächstenliebe. Das ist nicht der Christus der Bibel. Oder heute diesen Christus, der sich einsetzt nur für Umweltschutz. Oder, was weiß ich, nur für irgendein unterdrücktes Land. Bis Christus ihm hilft, von diesem Bild loszukommen und ihn persönlich kennenzulernen, nicht irgendeine Vorstellung von ihm. Ja, dann diese Kriege und Kriegsgeschreie. In wie vielen Familien ist Krieg? Wie viele Männer springen ihren Frauen an den Hals und versuchen sie umzubringen? Mit Worten und auch mit Händen und was weiß ich nicht allem. Kriege, Aggressivität. Wer hat es nicht alles schon erlebt in seinem Leben? Hunger. Wie viele Menschen unter uns hungern seelisch nach Liebe, nach Anerkennung, nach Angenommensein, nach Sinnerfüllung, nach Frieden im Herzen? Dann Erdbeben. Wie viele hatten nicht in ihrem persönlichen Leben die tiefsten Erschütterungen, im familiären Bereich, manchmal auch im moralischen oder geschäftlichen Bereich, bis sie empfänglich wurden für diesen Heiland? Oder diese Gesetzlosigkeit oder falsche Propheten, dass man falsche Ratgeber hatte im Leben und sagte, ich lese mein Horoskop als Ratgeber oder was auch immer, was man sonst hat, vielleicht irgendein Berater, der studiert hat und einem letztlich doch nicht raten konnte. Und dass die Liebe erkaltet. Und dass mancher durch solche Erschütterungen hindurch geht, bis er Jesus kennenlernt. Ich kenne eine Reihe von Menschen, wo ich denke, sie sind durch all diese genannten Erschütterungen hindurchgegangen und haben Jesus ganz neu entdeckt. Sie sind nicht froh über diese Erschütterung gewesen, aber sie sind sehr froh, dass sie Jesus neu kennengelernt haben. Und vielleicht geht es manchmal unter uns ähnlich. Dann kann er nur sagen, vielen Dank, Herr, dass du mir da hindurchgeholfen hast und dass ich dich kennen darf. Du bist schon ein wunderbarer Herr und ich lobe dich, dass ich jetzt für Zeit und Ewigkeit dir gehöre. Herr Jesus, hab Dank für dein prophetisches Wort in der Bibel. Hab Dank, dass du wiederkommen wirst. Hab Dank, dass du heute aber schon unter uns bist. und dass wir dir gehören dürfen. Amen.